Unser Thema heute ist unser Leiden und unsere zukünftige Herrlichkeit. Das gehört zusammen. Unser Leiden und unsere zukünftige Herrlichkeit. Ich lese uns ein paar Verse aus Römer Kapitel 8, wo Paulus schreibt, ab Vers 18, denn ich denke, ich urteile, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Vers 28, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Und dann ab Vers 35, wer wird uns scheiden von der Liebe des Herrn Jesus Christus? Drangsal oder Angst? Oder Verfolgung? Oder Hungersnot? Oder Blöße? Oder Gefahr? Oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Und jetzt kommt dieses wunderbare göttliche Aber. Aber in diesem allem sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus unserem Herrn ist. Amen. Paulus war ein Mann, der Not kannte. Ihr müsst mal eine Bibelarbeit machen über sein Leben. Es gab wohl kaum einen Apostel, der so gelitten hat wie er. Und wenn wir unser Leben mal betrachten, dann kann uns das so gehen, wie hier in diesem Buch steht. Im Tränental. Wenn ich in trüben Tagen so oft alleine stehe, verlassen, einsam, weine, um Kraft und Gnade flehe, und werd mir oft so bange und schwer und einsam hier, muss ich mir dennoch sagen, mein Vater ist bei mir. Wenn oft auf dornigen Wegen mein Fuß so wund und weh, doch weiter ist zu wandern, ich keinen Ausweg seh, wenn zweifelnd ich muss sagen, wie werd es werden hier, mit all den Lieben meinen, ist Gott doch stets bei mir. Wenn auf dem Lebensmeere mein Schifflein schwankt und sinkt, von Leiden rings umgeben mir keine Hoffnung winkt, wenn dunkle Wolken türmen und Well und Welle schier mein kleines Schiff will decken, ist Jesus doch bei mir. Wenn Berge hoch und steinig vor meinen Augen stehen und kraftlos, müd und zagend ich betend aufwärts seh, ich kann nicht weitergehen, mein Herz verzagt in mir, dann höre ich Jesum sagen, Kind, hör, ich bin bei dir. Wenn hier im Erdenleben so manche Stütze bricht, wenn alles, was ich liebte, bei mir kann bleiben nicht, wenn ich mich einsam fühle, von Gott verlassen schier, sagt Jesus wieder leise, hör, Kind, ich bleib bei dir. Zweiter Korinther Kapitel 1 ab Vers 3 lese ich uns jetzt ein paar Verse vor. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Erbarmungen und der Gott allen Trostes. Habt ihr richtig zugehört? Unser Gott ist der Gott allen Trostes. Wir haben das alles schon erlebt in unserem Leben, dass wir in Situationen kommen, wo wir keine Ahnung mehr haben, wie es weitergeht. Und dann kann ich immer wieder sagen, und dann kommt Jesus. Wenn wir am Ende sind, verzweifelt sind, wenn wir keine Hoffnung mehr sehen, wenn wir denken, aus mir wird nie etwas. Das ist die Lieblingsbeschäftigung des Herrn, mit Menschen, auf die keiner mehr zählt, etwas zu machen. das liebe ich an Jesus. Paulus sagt, der uns tröstet in all unser Drangsal, damit wir die trösten können, die in allerlei Drangsal sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Denn wie die Leiden des Christus überreich auf uns kommen, so ist auch durch den Christus unser Trost überreich. Sei es aber, dass wir bedrängt werden, so ist es zu eurem Trost und Heil. Sei es, dass wir getröstet werden, so ist es zu eurem Trost, der wirksam wird im geduldigen Ertragen derselben Leiden, die auch wir leiden. Und unsere Hoffnung für euch steht fest, da wir wissen, dass wie ihr der Leiden teilhaftig seid, so auch des Trostes. Denn wir wollen euch nicht in Unkenntnis lassen, Brüder und auch Schwestern, über unsere Drangsal, die uns in Asien widerfahren ist, dass wir sogar übermäßig beschwert wurden, über Vermögen, so dass wir sogar am Leben verzweifelten. Wer sagt das? Ein ungläubiger Mensch? Das sagt der Apostel Paulus, einer der größten Männer Gottes, die je gelebt hat. Was sagt er? Er hat am Leben verzweifelt. Wir selbst aber hatten in uns selbst schon das Urteil des Todes erhalten, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Und der hat uns aus so großer Todesgefahr errettet. Und er wird uns weiter retten. Auf ihn hoffen wir, dass er uns auch ferner erretten werde. Wobei auch ihr durch das Gebet für uns mitwirkt, damit von vielen Personen für das uns verliehene Gnadengeschenk gedankt werde, durch viele für uns. Was sagt er, der uns tröstet in all unser Drangsal, damit wir die trösten können, die in allerlei Drangsal sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet wurden? Wisst ihr, das ist ein Geheimnis. Leid macht keinen Sinn eigentlich. Gott hat das nicht geplant. Wisst ihr, wer die Ursache allen Leids ist, ist die Sünde. Das, was uns quält, der Tod, die Krankheit, Abschied nehmen, Streit, Hass, Zank, wenn Freundschaften auseinandergehen, Beziehungen auseinandergehen. All das Leid hat ihren Ursprung in der Sünde. Und deswegen bin ich dem Herrn so dankbar, dass es in der Ewigkeit bei ihm keine Sünde mehr gibt. Und dann erst werden wir verstehen, was Leben heißt. Was muss das für ein herrlicher Ort sein? Ich werde nachher darauf noch hinkommen. Aber wisst ihr, unsere Not und deren Überwindung kann ein Segen für andere sein. Die Not, die Gott in dein Leben schickt, wenn du sie annimmst und mit Jesus diese Not überwindest, dann wird eines Tages diese Not, die dich fast kaputt gemacht hätte, die du aber mit Jesus unter die Füße gekriegt hast, irgendwann werden Menschen zu dir kommen und du kannst sagen, ich war auch mal so wie du. Aber dann kam Jesus. Sieh mal, ich lese uns jetzt mal etwas vor, was ich eben gerade hier gefunden habe. Ich hoffe, ich finde es jetzt. Muss ich mal schauen. Das finde ich jetzt nicht. Aber ihr wartet jetzt ein bisschen. Ich habe das ja auch eben erst bekommen, das Buch. Aber das ist so wichtig, was ich eben gelesen habe. Hier ist es. Das geht richtig tief ins Herz, was ich uns jetzt vorlese. Ich werde uns gleich dann noch ein Beispiel erzählen. Der Tod hat keine Hände. Einen gläubigen Afrikaner war seine 17-jährige Tochter gestorben. Auf ihr Grab setzte er ein Kreuz aus Holz und schrieb die merkwürdigen Worte darauf, der Tod hat keine Hände. Als der Missionar ihn fragte, was die Inschrift bedeuten solle, gab der Vater zur Antwort, ich weiß, dass mir der Tod mein Kind nicht auf ewig festhalten kann, sondern dass ich es bei Jesus wiedersehen werde. Der Tod hat ja keine Hände mehr. Es war ein Prediger, jemand, der Jesus über alles geliebt hat. Und er hat seinen Sohn geliebt und hat sich gefreut, dass sein Sohn immer größer wurde. Und eines Tages stirbt dieses Kind tragisch bei einem Unfall. Und dieser Prediger war völlig verzweifelt. Er hat Gott nicht mehr verstanden. Und er steht vor der Gemeinde und will das Abendmahl austeilen. Und dann steht er mit erhobenen Händen und betet. Und in sein Gebet sagt er: Vater, du hast deinen Sohn. Und dann konnte er nicht mehr sprechen. Versteht ihr? In dem Moment ist diesem Mann groß geworden. Gott, Vater, du kannst mich doch verstehen. Du musstest mit ansehen, wie dein Sohn grausam, bestialisch umgebracht wurde. Und da konnte der Vater wieder seinen Glauben fassen. Eines Tages ist dieser Mann unterwegs. Er hat Gott viele Fragen gestellt, oft auch keine Antwort gekriegt. Irgendwann ist er in sein Leben an den Punkt gekommen, wo er diese Stelle gelesen hat und hat gesagt: Gott, warum dieses ganze Leid in meinem Leben? Es ist doch so sinnlos. Könnt ihr den Mann verstehen? Ich auch. Eines Tages fuhr der Mann unterwegs und sieht eine Frau auf einem Berg. Und es war so, als wenn Gott zu ihm sagte: Du stellst das Auto jetzt hin und gehst zu dieser Frau, die will sich das Leben nehmen. Der Mann steigt aus und geht auf diesen Berg. Und die Frau wollte gerade die Klippen runterstürzen. Frau, was machst du da? Lassen Sie mich in Ruhe. Ich habe keinen Sinn mehr in meinem Leben. Sie haben ja keine Ahnung. Mein Liebstes, mein Kind wurde mir genommen. Es bringt nichts mehr, das Leben. Könnt ihr die Frau verstehen? Ich auch. Sie können schlau sprechen. Sie können schlau sprechen. Sie verstehen mich nicht. Oh doch, sagt der Mann. Und dann hat er ihr seine Geschichte erzählt. Und diese Frau ist zusammengebrochen. Und sie hat sich nicht umgebracht. Und sie hat gesagt: Ist das wirklich wahr? Ja. Und die Frau hat den Herrn gefunden. In ihrer ganzen Verzweiflung. Sieh mal, so kann Gott aus völlig unwichtigem Leid in unserem Leben, wo wir sagen: Herr, das ist alles sinnlos. Warum muss ich so gequält werden? Was soll das? Es macht doch keinen Sinn, dass jemand stirbt oder ich krank bin. Warum? Aber wenn wir ehrlich sind, sind es doch gerade die Zeugnisse, die uns besonders bewegen, wo Menschen völlig im Dunkeln waren und sie dennoch an Jesus festgehalten haben. Ich glaube, dass wir alle nicht das erleben möchten, was Hiob erlebt hat. Aber wenn wir sehen, wie dieser Mann festgehalten hat, was Gott aus diesem Leben gemacht hat, dann kann man doch nur sagen, es war wahrscheinlich einer der größten Männer im Reich Gottes, oder? Wenn ich jedes Mal den Hiob lese, dann fühle ich mich so klein vor Gott. Warum? Weil dieser Mann in die größten Katastrophen seines Lebens bei Gott geblieben ist. Oder wie ich es vielleicht besser sagen möchte, Gott ist bei ihm geblieben. Es gibt manche Wege, die scheinen uns verrückt zu sein. In Apostelgeschichte, da lesen wir etwas über Paulus. Da steht Apostelgeschichte 14, Vers 8. Und ein Mann in Lystra saß da, kraftlos an den Füßen lahm. Und dieser hörte Paulus reden. Und als er ihn fest anblickte und sah, dass er Glauben hatte, geheilt zu werden, da sprach er mit lauter Stimme: Stell dich gerade hin auf deine Füße. Und er sprang auf umher. Und die Volksmessen, die sind außer sich geraten. Können wir uns vorstellen, ne? Und was passiert dann später? Es kamen aber aus Antiochien und Ikonien Juden, ab Vers 19. Und nachdem sie die Volksmengen überredet und Paulus gesteinigt hatten, was? Der hat eben gerade jemanden in den Namen des Herrn geheilt. Was machen sie? Sie steinigen ihn. Schleiften sie ihn zur Stadt hinaus, da sie meinten, er sei gestorben. Und als sie die Jünger ihn umringten, stand er auf und ging wieder in die Stadt hinein. Wir würden sagen: Paulus, du bist doch noch ganz normal. Du gehst nach Lystra, dieser Stadt? Würdet ihr nochmal in diese Stadt gehen? Ich auch nicht. Oh, ich hätte gebetet, Herr, lass Feuer wie über Sodom und Gomorra regnen. Paulus nicht. Wisst ihr, was dann passiert? Jetzt passt gut auf. Deswegen sind alle Namen in der Bibel wichtig. Lystra, die Stadt, sagt man, denkt man, ist unwichtig. Nein. Lest mal Apostelgeschichte Kapitel 16, Vers 1 und 2. Er gelangte aber nach Derbe und Lystra. Wer? Paulus. Jetzt will er schon wieder dahin. Und pass auf, was da passiert. Und siehe, dort war ein Jünger mit Namen Timotheus. Kennt ihr Timotheus? Einer der gesegneten Männer. Kaum jemand ist so den Herrn nachgefolgt wie er und kaum jemand hat das Herz von Paulus so erfreut wie dieser Mann. Wo hat er ihn gefunden? An einem Ort, wo er menschlich normal nie hätte hingehen sollen. Jetzt passt gut auf. Gerade die Wege, die uns menschlich gesehen gar nicht gefallen, die kann Gott oft gewaltig zum Segen setzen. Paulus ist wieder nach Lystra gegangen, wo sie ihn ganz schön behandelt hatten. Sie haben ihn gesteinigt. Gottes Gnade hat dafür gesorgt, dass er nicht gestorben ist. Was macht dieser Mann? Zieht er sich verbittert zurück und sagt, ich werde nie wieder nach Lystra gehen? Nein, er geht wieder dorthin. Und was macht Gott? Auf diesen schweren Weg schenkt er ihnen seinen besten Mitarbeiter. Du bist jetzt vielleicht momentan in einer großen Krise. Und das, was Gott dir sagen will, soll dein Leben verändern. Du wirst manchmal, auch jetzt schon, wenn du dein Leben mal zurückblickst, dann wirst du feststellen in deinem Leben das Gleiche, wie alle gläubigen Menschen feststellen. In den Situationen, wo du verzweifelt am Ende warst, wo du dachtest, es geht nicht mehr weiter, wo Gott dir dann die Hand gereicht hat und dich rausgeholt hat aus der Not, dann wirst du rückblickend auf dein Leben sagen, eigentlich war das die Zeit, wo ich am nächsten an dem Herzen Jesu war. Kannst du dich noch erinnern, wo du im Krankenhaus warst und hast für deinen Vater, für deine Mutter, für deine Kinder gebetet, wo es ganz schlecht ging? Waren das nicht deine echtesten Gebete? Waren das nicht die Gebete, die wirklich vom Herzen kamen? Musst du nicht bestimmt feststellen, dass du vielleicht nie wieder in dein Leben so gebetet hast, als wo dein Kind oder dein Mann oder deine Frau oder wo du dachtest, jetzt geht alles zu Ende. Wo du kaum noch sprechen konntest, vielleicht nur noch weinen konntest. Aber waren das nicht die Situationen in deinem Leben, wo Jesus greifbar neben dir war? Eins müssen wir sehen, Gott führt souverän. Warum manche Menschen so viel leiden müssen und einige weniger, das weiß ich auch nicht. Ich bin Gott dankbar, dass er uns nicht alle die Last auflegt wie Hiob. Ich glaube, Gott weiß, was er einem zumutet, obwohl ich das manchmal auch bezweifle. Da will ich ehrlich sein. Manchmal denke ich, Herr, ich glaube, jetzt hast du dem Bruder und die Schwester zu viel aufgeladen. Aber die Bibel sagt nein. Die Bibel sagt, ich lege dir eine Last auf und ich helfe dir zu tragen. Oh, das ist leicht zu sagen. Aber manchmal sind wir doch an so einem Punkt, wo wir denken, Herr, hast du dich vielleicht doch verrechnet? Sind wir nicht oft alle schon in Punkte gewesen in unserem Leben, wo wir gedacht haben, Herr, ich kann einfach nicht mehr. Ich bin der Meinung, dass das jetzt zu viel ist. Und das ist ein Geheimnis. Ich kann euch das auch nicht erklären oder begreiflich machen. Das ist Gottes Souveränität, dass er manchen Leuten so etwas zumutet und bei manchen nicht. Manche beten um Heilung und Gott schenkt Gesundung. Bin Gott dankbar, dass Nicole gesund sein darf. Manche Christen, die genauso geliebt werden wie Nicole und die Jesus genauso lieben, wie Nicole Jesus liebt, die beten auch. Und Gott heilt nicht. Warum das bei dem einen so ist und bei dem anderen so, das ist etwas, was in mir immer so eine Sehnsucht weckt. Herr, bitte komm du wieder. Dass dieses ganze Leid mal ein Ende hat. Dass wir frei von der Sünde sind. Herr, dass wir nicht mehr Abschied nehmen müssen von geliebten Menschen. Dass wir uns nicht mehr streiten müssen in der Gemeinde, in der Familie, in der Ehe. Dass unsere Kinder nicht auf Abwegen sind, sondern auf gesicherten Wegen. Was muss das mal für ein Gefühl sein, wenn wir in der Ewigkeit sind? Wir müssen nie mehr Angst haben, dass unsere Kinder sich verlaufen. Dass sie Drogen nehmen oder trinken oder sich schlagen oder sie abgestochen werden. Was muss das für Herrlichkeit sein, dass wir wissen, es kommt mal dieser Tag, wo kein Druck mehr ist. Kennt ihr das alles, diese Sorgen? Hast du kleine Kinder, kleine, große Kinder, große Sorgen? Was muss das sein für ein Aufatmen, an diesem Ort zu sein, wo wir keine Angst mehr haben müssen? Brauchen wir keine Angst mehr haben? Müssen wir abends nicht das Handy neben uns haben, wenn die Kinder größer sind und irgendwo trinken gehen und wir haben Angst, dass irgendwas passiert? Was muss das für ein Ort sein, wo wir völlig entspannt sein dürfen, wo es so etwas nicht mehr gibt? Das größte Vorbild aller Zeiten ist unser Herr Jesus selbst. Wie hat er gelitten? Lest mal Jesaja 53. Wie hat er gelitten? Und dann schwieg er. Der Herodes, der fragt ihn: Weißt du nicht, dass ich dich retten kann? Und Jesus schweigt. Er war so schwach, wenn ich das immer mir vergegenwärtige, dann wird mir ganz elend. Wisst ihr, was für mich das schlimmste Bild ist, mit das schlimmste Bild? Nicht nur Jesus am Kreuz. Für mich mit das schlimmste Bild ist, dass Jesus zu schwach war, sein Kreuz zu tragen und hinfällt. Das ist für mich so ein Bild, da bricht jedes Mal mein Herz, wenn ich daran denke, dass der das Leben ist, verstehen wir? Der wurde so schwach, dass er hingefallen ist. Kennt ihr alte Menschen, wenn sie hinfallen? Da tut mir mein Herz auf, wenn Menschen gehen und nicht mehr gut auf den Beinen sind. Und das ist ein erbärmliches Bild, wenn jemand hinfällt. Jesus ist nicht ausgerutscht, er ist vor Schwäche hingefallen. Er konnte nicht mehr. Und er ist diesen Weg gegangen. Er hat sich unter das Urteil seines Vaters total gestellt. Darum kann er dich verstehen, wenn du fällst. Jesus kennt das, wenn die Last so groß wird, dass du hinfällst. Er ist auch hingefallen mit seinem Kreuz. Er lag. Er war auch angewiesen auf Simon von Kyrene, der ihn das Kreuz mit hochträgt. So wie du, dass Geschwister zu dir kommen und dich unter dem Arm nehmen und sagen: Bruder, ich bin bei dir in deiner Not. Ich kann dir nicht alles abnehmen, aber ich kann mit dir beten und ich helfe dir. Und wenn du einsam bist, dann komm zu mir und dann reden wir bis morgens um 4, bis es wieder hell wird. Ich will dir helfen, ich will durch deine Krise gehen. Jesus kennt das, wenn man zusammenbricht und keine Kraft mehr hat. Deswegen steht in Hebräer 4, die Verse 14 bis 16, dass er mitfühlen kann mit uns. Er weiß, wie das ist, wenn man am Ende ist. Er kennt das. Er kennt auch das Gefühl, wenn Lebensträume zerplatzen, kaputt gehen. Jesus war 33 Jahre alt, als er starb. Ist das ein Alter zum Sterben? Wenn er 80 gewesen wäre, hätten wir gesagt, gut, er hat ein langes Leben gehabt. Aber er war in der Blüte seines Lebens. Er war ein Mensch. Könnt ihr mir gut vorstellen, rein menschlich hätte er gerne noch gesehen, was aus Petrus geworden wäre, als Mensch. Er hätte gerne noch geguckt, was aus Markus vielleicht wäre oder wie Johannes sich entwickelt. Vielleicht hat er noch so manche Bibelarbeit auf dem Herzen gehabt, die er ihm gerne gesagt hätte. Vielleicht manche Erkenntnis. Er musste Abschied nehmen, auch von einem Lazarus, von Martha und Maria, die er auch lieb gewonnen hat. Da war er gerne. Er kennt das, wenn man dann plötzlich Abschied nimmt und dann alleine ist. Wisst ihr, was wir von Hiob lesen in Hiob Kapitel 42? Am Ende von Hiob. Und der Herr wendete das Geschick Hiobs, als er für seine Freunde Fürbitte tat. Und der Herr vermehrte alles, was Hiob gehabt hatte, auf das Doppelte. Da kamen zu ihm all seine Brüder und all seine Schwestern und alle, die ihn früher erkannten. Und sie aßen mit ihm Brot in seinem Haus und sie bekundeten ihm die Teilnahme und trösteten ihn wegen all des Unglücks, das der Herr über ihn gebracht hatte. Sie gaben ihm jeder eine Kesita und jeder einen goldenen Ring. Und der Herr segnete das Ende Hiobs mehr als seinen Anfang. Und er bekam 4000 Schafe und 6000 Kamele und 1000 Gespanne Rinder und 1000 Eseln. Und es wurde ihm 7 Söhne und 3 Töchter geboren. Und es gab den ersten den Namen Jemina und dann zählen sie auf. Und so schöne Frauen wie die Töchter Hiobs fand man im ganzen Land nicht. Und ihr Vater gab ihnen ein Erbteil mitten unter ihren Brüdern. Und Hiob lebte nach diesem Ereignis noch 140 Jahre. Und er sah seine Kinder und seine Kindeskinder 4 Generationen. Und Hiob starb alt und der Tage satt. Wo steht das im Hiob? Im letzten Kapitel. Es steht nicht in Kapitel 1, nicht in Kapitel 3, nicht in 5. Dein Leben hat auch bestimmte Kapitel. Und jetzt sage ich dir etwas. Wenn du ein Kind Gottes bist, am Ende wird alles gut. Das Schönste wartet auf dich. Am Ende wird Jesus gewinnen, was unser Noah immer so schön sagt. Zum Schluss gewinnt Jesus. Das darfst du mitnehmen für dein Leben. Und denk an Hiob. Er konnte das auch nicht sagen in Kapitel 20. Es gab auch einige Kapitel in Hiob, wo er sagt, Herr, verflucht ist der Tag, wo ich auf Erden kam. So verzweifelt war der Mann. Aber am Ende seines Lebens, da steht dann, und der Herr segnete ihn. Und eines Tages, da darfst du in diese Ewigkeit gehen. Eines Tages darfst du wissen, dass der, der das gute Werk in dir angefangen hat, dir etwas geben wird, was alle Träume, alle Vorstellungen deines Lebens tausendfach übersteigen wird. Wenn du jetzt in Leid bist, auch wenn es schwer ist, lerne es umzusetzen, was Hudson Taylor mal sagte. Das zu lernen, was Gott uns im Leid lernen will, ist oft viel wichtiger, als aus dem Leid und aus der Not rauszukommen. Vielleicht musst du unter Tränen sagen, Herr, ich will ehrlich sein zu dir. Ich verstehe dich momentan nicht. Ich habe das Gefühl, dass ich ein Waisenkind bin. Ich habe das Gefühl, dass ich das schwarze Schaf bin in deiner Familie. Ich habe das Gefühl, dass du viel zu viel Lasten auf mich legst. Ich habe das Gefühl, dass ich keine Kraft mehr habe. Aber ich will bei dir bleiben. Ja, habt ihr es verstanden? Herr, ich verstehe dir nicht. Ich verstehe dich nicht, Herr. Aber ich vertraue dir. Wisst ihr, was eines Tages passiert? Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herniederkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden sein Volk sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Und der Gott und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen, und der, welcher auf dem Thron sprach, sagt, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und er sprach, es ist geschehen, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben, umsonst. Dieser Tag wird eines Tages kommen, wenn du deinen letzten Atemzug machst und Jesus dein Herr ist. Dann darfst du nach Hause gehen. Dann nimmt er dich an die Hand. Und da wird eine Willkommenparty sein. Die werden all unsere Feiern total im Schatten stellen. Ich habe in meinem Leben, ich bin noch nicht so alt, aber ich habe auch schon schöne Feiern erlebt, wo auch eine gute Atmosphäre war, wo gutes Essen war und gute Gespräche. Aber die Feier, ich glaube, wir werden zu Jesus hingehen und werden sagen, Herr, wir haben ja keine Ahnung gehabt, was wirklich Freude ist, was gutes Essen ist. Können wir uns vorstellen, wenn das himmlische Menü aufgetafelt wird, Jesus sagt eines Tages, er wird uns dienen dort an diesem Tisch. Können wir uns vorstellen, was da für ein Essen gibt? Wisst ihr, mir ist es so wichtig, dass ihr das mitnehmt. Ich möchte uns zum Schluss noch etwas vorlesen. Und dann singt der Chor uns noch ein Lied. Halte du aus in deiner Not. Wein ruhig. Wisst ihr, jemand hat mal gesagt, Christen, die nicht weinen und glauben, sie wären besonders fromm, tun einen in Wirklichkeit nur Leid. Denn Gott kann ihnen am Ende, wenn sie ankommen, noch nicht mal die Tränen abwischen. Wein ruhig. Du darfst wissen, dass jede Träne, die du weinst, von Gott in einen Krug gezählt sind. Hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht? Wie oft hast du in deinem Leben schon geweint? Ich habe manchmal gedacht, bei meinem Bruder Franco müsste Gott einen ganz großen Krug haben. Aber eines Tages, Franco, wird er jede Träne abwischen, jede einzelne. Und dann wirst du merken, dass alles, was man für Gott einsetzt, es lohnt sich, dran zu bleiben. Und wenn unser Glauben nur noch so klein ist, in der Bibel steht, den glimmenden Docht, den tut Gott nicht auslöschen. Vielleicht hast du kaum noch Kraft, dass du sagst, Herr, ich hab keine Kraft mehr. Und Gott sagt, weißt du, ich bin in dein Leben gekommen, weil du schwach bist. Die Kraft habe ich. Ich habe die Kraft. Alles geht einmal vorüber. Alles muss einmal vergehen. Was man festhält, wird verwelken. Was uns einmal kostbar schien. Doch mein Weg, er führt nach oben. Zu der Stadt, die Gott erbaut. Wo die Blumen nie verwelken. Wo man Herrlichkeit nur schaut. Diese Welt kennt nur Enttäuschung. Raub dir noch das letzte Stück. Was bleibt dir vom Leben übrig, wenn wie Glas zerbricht dein Glück? Doch mein Weg, er führt nach oben, zu der Stadt, die Gott erbaut, wo die Blumen nie verwelken, wo man Herrlichkeit nur schaut. Meinen Bruder, meine Schwester, ich hoffe auch meine Eltern, werde ich treffen. Meine Lieben werde ich sehen. In der Stadt der goldenen Straßen gibt's nie wieder ein Auseinandergehen. Ich wünsche mir von Herzen, dass wir das mitnehmen. Wisst ihr, lasst uns das verinnerlichen. Auf uns wartet die gewaltigste Zukunft. Und wisst ihr, was mir die letzten Tage so groß geworden ist? Dass wir dafür sorgen, dass ganz viele mitkommen. Ich weiß nicht, möchtest du irgendjemand in deiner Familie in der Hölle sehen? Ich weiß, dass es manche Spannung gibt. Ich weiß, von was ich rede. Meine Familie ist auch Spannung und Schwierigkeiten. Aber Leute, dieser Punkt darf doch wohl nie in unseren Herzen kommen, dass wir unsere Liebsten, auch wenn wir unterschiedlicher Auffassung sind, auch wenn manche Not ist, aber wir wollen sie oben im Himmel sehen. Und dafür wollen wir beten und leben. Und was an uns liegt, da sollen wir immer, wenn Menschen kommen, das ist so wichtig, Menschen helfen, immer wieder helfen. Ich hoffe, dass du nie müde wärst, Menschen ihre Hand zu nehmen und die Hand Gottes. Wisst ihr, nehmt dieses Bild mit, das ist wirklich Christsein. Die Hand der notleidenden Menschen zu nehmen und die Hand unseres Herrn und zu sagen, Herr, hilf du ihm. Wisst ihr, was ich so schön fand, damit schließe ich. Ich habe letztens im Bibel-TV ein Zeugnis gehört von einem Biker. Und wisst ihr, man kann reden und denken, vielleicht sind Rocker, die sind ein bisschen anders, haben die den Gottesdienst, aber Gott liebt sie. Und Gott stellt sich zu diesen Menschen. Und da war einer in seiner verzweifelten Not, völlig am Ende und kaputt. Und wisst ihr, da kam ein so ein Rocker zu ihnen und sagte, du brauchst Leben. Und er guckt ihn an, der wusste gar nicht, was er sagt. Darf ich für dich beten? Und dann nimmt er ihn in seinen Arm. Er betet nicht lange, aber betet so. Herr Jesus, du musst dich um diesen Christ kümmern, der braucht dich. Kümmer dich um ihn. Amen. Das war alles, was er gesagt hat. Und dieser Mann sagte, dieses Gebet, was nur 5 Sekunden war, er hat ihn in den Arm genommen und er hatte das Gefühl, dieser Mann, als wenn dieser Rocker den Arm des Herrn Jesus nimmt und ihn auf ihn legt und hat gesagt, Herr, kümmere du dich um ihn. Und dieses Gebet hat dafür gesorgt, dass dieser Mann zum Glauben gekommen ist. Das sind die kleinen Dinge. Ich möchte jetzt bitten, dass der Chor nach vorne kommt und der Chor mit uns noch ein Lied singt. Und dann bete ich und spreche den Segen mit uns.
Wenn die letzte Stunde schlägt in meinem Leben, dann weiß ich, ich geh nach Haus zu mein Ziel erreicht, wenn ich vor Jesus stehe, wenn ich ohne Sünde sein heilig Antlitz sehe, völlig frei, darf ich mit ihm verbringen.
Herrlich und unbeschreiblich schön werden wir den neuen Himmel sehen. Vom
wenn die letzte Stunde schlägt in meinem Leben, dann weiß ich, ich geh nach Haus zu meinem Herrn. Ich mein Ziel erreicht, wenn ich vor Jesus stehe, wenn ich ohne Sünde sein heilig Antlitz sehe, völlig frei, darf ich darf die Ewigkeit mit ihm verbringen.
Herrlich.